Gemeinsam durch die Galaxis. Mit Astronomin und Bochumer Planetariumsleiterin Prof. Dr. Susanne Hüttemeister und Musiker, Impro-Schauspieler und Astronomiejournalist Paul Hombach.
Lieber Paul, wir wollen wieder spazieren gehen in der Galaxis und eigentlich unseren Spaziergang, den wir vor 2 Wochen in der letzten Folge begonnen haben, fortsetzen.
Genau, da haben wir uns mit dem Thema Sternbilder beschäftigt und ja, im Grunde gefragt, was Sternbilder sind, dass das einfach ja, von uns aus gesehen zufällige Muster am Himmel sind, in der die menschliche Fantasie aber mehr oder weniger konkrete Figuren und Gegenstände sieht, das zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Kulturen und dass man sich dann im Jahr 1922 und in den Folgejahren dann nicht nur auf verbindliche Sternbilder geeinigt hat, sondern eben auch auf die Sternbildgrenze. Aber bei dieser Gelegenheit ist natürlich vieles, was bis dahin als Sternbild galt oder zwischenzeitlich mal auf Sternatlanten oder so alten Globen zu sehen war, unter den Tisch gefallen, was zum Teil schade ist. Und genau diese verschollenen Sternbilder oder die Sternbildkonzepte, die es daneben noch gibt, die wollen wir uns heute mal vornehmen.
Genau. Und manchmal findet man sogar noch Anklänge. Also ein Thema, auf das wir vielleicht noch kommen am Ende, ist, dass man Sternbilder auch ganz anders auffassen kann oder Dinge, die man am Himmel auffällig sieht. Das ist in unserer Kultur und auch bei den Babyloniern nie vorgekommen. Aber bei äquatornahen und Südhalbkugelvölkern, Stichwort dunkle Sternbilder, darauf sollten wir noch kommen. Aber bei den Verschollenen, die aus dem Kulturkreis kommen, auf den sich eigentlich die modernen Sternbilder ja auch beziehen, also Babylonier, Vorderer Orient, Mittelmeerraum, aber dann auch besonders in der Südpolgegend, die man vom Norden aus nicht sehen kann, die auch die Mittelmeervölker nicht sehen konnten. Und auch hier und da, um Lücken zu füllen am Nordhimmel, auf 17. 18. Jahrhundert in Europa. Da fällt mir als erstes ein, alle kennen den Meteorstrom der Perseiden. Im August.
Genau.
Aber es gibt einen Meteorstrom im Winter, der fast genauso stark ist und der Quadrantiden heißt.
Ja, wenn die Quadrantiden, Anfang Januar, sind die.
Und da die Meteorströme ja immer nach den Sternbildern benannt sind, aus denen die Meteore scheinbar kommen, der Perseus ist klar, aber der Quadrant.
Der Mauerquadrant.
Der Mauerquadrant, den finde ich auf keiner Sternkarte.
Ja.
Und wie kam der Mauerquadrant denn dann an den Himmel? Am Südpol ist er ja nicht zu finden. Das heißt, der ist schon Nordhimmel.
Der ist tatsächlich am Nordhimmel zu sehen und auch eher ein Sternbild neueren Datums gewesen. Da gab es einen Johann Elert Bode. Der war ein preußischer Astronom. Und der hat zu Ehren Tycho Brahes, das war so der letzte vorteleskopische große Beobachter, der hatte auf Uraniaborg, seiner Sternwarte auf der Insel Fehn, wir waren mal da, 1990, auf dem Weg zur Sonnenfinsternis nach Finnland und haben das ja gesehen, imposante Anlage noch
hat
heute.
Er hat riesige Instrumente
genau, der,
gebaut.
Genau, der wollte insbesondere die Bewegung des Mars am Himmel genau vermessen und aufgrund dieser Daten hat ja Kepler dann angefangen, seine berühmten Gesetze der Planetenbewegung zu entwickeln. Das waren die Messdaten von Tycho Brahe. Und der hat das mit einem Mauerquadranten gemacht. Da müsste man natürlich auch noch Jantamantha nennen. In Indien. Sonnenfinsternis 1995 übrigens, waren wir auch da. Also wir haben schon Mauerquadranten gesehen, wenn auch nicht in Action, aber so doch als archäologische Stätten. Das war ein bedeutendes Messinstrument, bevor man die Unterstützung von Teleskopen und, so, und anderen Geräten hat.
Die hat man dann halt ganz, ganz groß gebaut, wirklich als Mauern. Ja. war noch so groß wie eine große Mauer, damit man Winkel sehr stabil und ganz genau messen konnte, ohne Teleskop.
Und da hat dieser Herr Johann Elert Bode einen Stern hat das gemacht, Uranographia, und hat das dann zu Ehren Tycho Brahes, ja, also zwischen Drache und Bärenhüter, oberhalb des Bärenhüters, unterhalb des Drachen und in der Nähe der Deichsel des großen Wagens. Und das ist so die Gegend, wo dieser Sternschnuppenstrom herkommt, und nur so hat sich der Name am Himmel erhalten. Also so war das mit dem Mauerquadranten.
Das heißt, das Sternbild selber ist verschollen. Und der Sternschnuppenstrom heißt immer noch so. Schönes
Das ist sehr schön, ja.
Für verschollene Sternbilder. Ja, wir haben ja in der letzten Folge auch schon kurz angedeutet, dass dir als Katzenfreund die Katze am Himmel fehlt. Da ist zwar der Luchs auch als relativ moderne Erfindung vielleicht ein Ersatz, aber das Kätzchen hat es mal gegeben.
Das Kätzchen hat es mal gegeben, Felis, die Katze. Das hat ein gewisser Jérôme Lalande 1799 eingeführt, und zwar in oberhalb, also nördlich von deinem Lieblingssternbild, nämlich der Luftpumpe. Wir sprachen darüber. Also bei Kompass und Luftpumpe, Becher und Wasserschlange, da in der Nähe, auch in einem ziemlich unspektakulären Raum. Es ging ja immer darum, so Lücken zu füllen. So war das Sternbild. Ja,
das ist bei diesen Nordhalbkugel modernen Sternbildern.
Das ist so, und das ist aber eher schon, das ist eher schon auch ein bisschen Richtung südliche Hemisphäre. Also das ist schon eher ein Sternbild, Luftpumpe und Kompass, was man besser von der Südhalbkugel sieht.
Das bei uns aber so über den Horizont so ein bisschen guckt.
So gerade. Und es heißt, die Motivation, dieses Sternbild einzuführen, wäre gewesen, den Dichter Voltaire zu ärgern, dem man nachsagte, dass er keine Katzen mochte. Soll sich verschämen. Naja, also eine kleine Anekdote. Und auch dieses Sternbild findet sich noch. Wir haben ihn gerade mit dem Mauerquadranten erwähnt, diesen Johann Elert Bode. Der hat die Katze noch, aber dann verliert sich leider die Spur der Miets am Himmel. Und wir müssen mit.
Aber das ist ja interessant, dass dann die Sternbilder, die dann auch etwas verschollen sind, Mauerquadrant, Katze, ein bisschen eingeführt wurden, okay, zu Ehren von Brahe, aber auch eben, um Voltaire zu ärgern, aus so ein bisschen, politischen.
Das ist wohl Gründen. So. Und es gibt tatsächlich noch ein einziges politisches, wenn man so will, Sternbild, das überlebt hat bis heute, dass es in die 88 geschafft hat. Das ist ein Sternbild des Sommerhimmels, das Sternbild Schild. Und da sind wir bei Hevelius, der aus einer Danziger Bierbrauerfamilie stammte. Und der dieses Sternbild erstmals im Jahr 1690 erwähnt hat. Und da wollte er den polnischen König Sobieski, Jan den III. Sobieski, ehren, wegen der Schlacht vor Wien, wo er Wien von den türkischen Belagerern befreit hat. Und dieses Schild, den Schild, den er da trug, den Schild natürlich, den Schild des Sobieski, das war die ursprüngliche Bezeichnung, aber übrig geblieben ist nur einfach Schild, Scutum, aber das war eben eine dieser politischen Sternbilder. Da gab es auch noch andere Dinge wie das brandenburgische Zepter und solche Scherze.
Ja. Und dann gab es doch auch den Versuch, dass irgendwer mal gesagt hat, also das mit diesen ganzen heidnischen Mythen, das gefällt mir irgendwie gar nicht. Und wir bauen uns jetzt einen christlichen Heldenhimmel.
Ja, das war der Julius Schiller, der um die Wende vom 16. auf 17. Jahrhundert in Augsburg tätig war als Jurist und Astronom. Und übrigens ein Zeitgenosse von dem Johann Bayer, den wir schon erwähnten, mit seinen berühmten Sternkarten. Der hat versucht, wirklich den Himmel komplett zu entmythologisieren und auf christliche Sternbilder umzumodeln. Das fängt zum Beispiel damit an, dass er die 12 Tierkreisbilder, hier Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage etc., dass er die den 12 Aposteln jetzt zuweist. Und dann wird zum Beispiel aus dem Widder der Petrus, der oberste Apostel, aus dem Stier der Andreas und so weiter und so weiter.
Aber wie passend, dass das auch 12 waren.
Ja,
das,
die Waage ist dann Philippus und dann bis hin zu den Fischen, die dem Apostel, dem quasi ja nachnominierten Apostel Matthias, dann zugeordnet sind. Also andererseits versucht er bei den nördlichen Sternbildern, den bekannten, auch neutestamentarische Dinge unterzubringen, beginnend mit dem Sternbild Kleiner Bär, was rund um den Polarstern ist. Das ist dann der Erzengel Michael und der große Bär, das Boot des heiligen Petrus. Aus dem Zepheus wird der Stephanus, da sind sogar viele Buchstaben identisch. Der Bärenhüter ist ein Papst Silvester der Erste und so weiter und so weiter. Das sind, ganz süß, die Leier ist dann die Weihnachtskrippe. Cassiopeia wird Maria Magdalena, Perseus ist aber der Apostel Paulus und so weiter.
Aber er hat nicht die Muster neu sortiert, sondern er ist bei den Mustern schon geblieben und hat da drin andere Figuren gesehen.
So ähnlich wie
der Vergleich würde ihm wahrscheinlich nicht so gut gefallen, aber wie die Kindermalereien, die wir in der letzten Folge mal kurz hatten. Ich gebe ein Sternenmuster vor und ich kann da drin alles Mögliche sehen, im gleichen Muster.
Ja, also er kann natürlich ohne weiteres hingehen und er hat zum Beispiel aus dem Orion den heiligen Josef gemacht. Und wenn man sich das Sternbild so in so einem alten Druck dann ansieht, da wo der Orion irgendwie eine Keule schwingt, hält der Josef, glaube ich, einen Ölzweig oder sowas in der Hand. Also das kann man alles machen, bildlich. Und interessant wird, zu seiner Zeit kannte man ja auch bereits den Sternbild der südlichen Hemisphäre, zum Beispiel das Schiff der Argonauten, das wird dann die Arche Noah, da geht es dann ums Alte Testament. Der Eridanus wird das Rote Meer, die Taube ist dann einfach Noahs Taube, der große Hund ist König David, das ist ja auch ein bekanntes Sternbild, aber liegt auf der Südhemisphäre, aber schon ein ewig bekanntes Sternbild. Abraham und Isaak sind der Zentaur und so weiter und so weiter und so weiter.
Hat sich das denn ernsthaft durchgesetzt für einige Zeit?
Alles nicht.
Oder sein Privatvergnügen?
Das gilt heute als Kuriosum. Und was sich durchgesetzt hat, ist ja sein Zeitgenosse, die Uranometria. Das ist ja dann der berühmte Sternkatalog von Bayer, Johann Bayer. Und der ist dann sehr viel prägender gewesen als solche Versuche. Im Übrigen ist der gute Julius Schiller aber immerhin mit einem sehr sehenswerten Mondkrater verewigt. Dieser Mondkrater Schiller, der liegt so eher am Mondsüdpol. Und wenn da die Sonne aufgeht, ist das so ein langes Schattenoval. Also der ist eigentlich ganz markant. Den erkennt man von den Kratern im südlichen Hochland des Mondes ist das einer, den man im Teleskop am leichtesten identifizieren kann. Immerhin, so ist er unsterblich geworden, Julius Schiller.
Aber was sich auch bis heute erhält, oder das Sternbilder, die wir durchaus heute noch am Himmel finden, waren auch nicht immer so, wie wir sie heute definieren seit 1930. Nee. Da gibt es ein schönes Beispiel im Tierkreis, die Waage.
Ja, und du hattest ja schon gesagt, dass Waage und Skorpion in arabischen Quellen mal auch ganz anders
zusammengefasst waren. Denn da gibt es die beiden Hauptsterne der Waage. Sterne haben ja ganz oft arabische Namen oder aus dem Arabischen abgeleitete Namen. Und Zuben al-Shemuli und Zuben el-Gemali, habe ich es jetzt richtig, sind solche Namen. Und das hat was mit der nördlichen und südlichen Klaue des Skorpions zu tun. Sind die Scheren.
Die Scheren,
aber die hellsten Sterne der Waage heute.
Ja.
Das heißt, da haben sogar im Tierkreis die Araber eine andere Zuordnung gehabt als die Babylonier. Und heute ist eben die Waage eins der 12 Tierkreis-Sternbilder. Oder du hast gerade über das Schiff der Argonauten geredet. Das finde ich heute auch nicht mehr am Himmel, aber stattdessen drei.
Das musste zerlegt werden und deshalb war ich etwas verwirrt zu lesen, dass man teilweise die Bezeichnung von 88 und teilweise von 89 Sternbildern findet, auf die man sich geeignet hätte.
Ja, das hat aber, glaube ich, auch was damit zu tun, dass die Schlange das einzige Sternbild ist, das zweigeteilt ist. Da gibt es nämlich
Kaput und Kauda.
Serpens Kaput und Serpens Kauda, Kopf und Schwanz der Schlange. Und dazwischen ist der Schlangenträger, der trägt ihn nämlich.
Der trägt ihn nämlich. Dann ist es die Schlange, die mit den, wenn man die doppelt zählt, sind es 89 und sonst sind es halt die 88, auf die man sich geeinigt hat 1922 bei der Internationalen Astronomischen Union. Aber das Argonautenschiff, das ist jetzt in seine Einzelteile zerlegt. In Vela, das Segel, Pupis und Carina, der Schiffskiel und Achterdeck haben wir jetzt.
Ja, alle Bestandteile. Und das lag, glaube ich, einfach daran, dass dieses Sternbild ansonsten so riesig gewesen wäre, viel, viel größer als alle anderen. Wir haben ja schon gesagt und sagen jetzt nochmal, die sind alle total unterschiedlich groß, von der riesigen Wasserschlange bis zum ganz kleinen Kreuz des Südens. Aber unser Argonautenschiff, wenn man es in einem Stück gelassen hätte, hätte die Größe nochmal wesentlich übertroffen und deswegen hat man es zerlegt.
Ja, so bleibt die Wasserschlange aufgrund ihrer Länge das größte Sternbild am Himmel und führt uns ja zum kleinsten, wie wir in der letzten Folge besprochen haben, dem Kreuz des Südens.
Verschollene Sternbilder zeigen, wie unterschiedlich Menschen den Himmel auf der ganzen Welt im Laufe der Zeit wahrgenommen haben. In unserer Show Funkelnde Sterne und endloser Kosmos reisen wir mit Ihnen von den Polarlichtern der Arktis bis zu den Sternbildern des südlichen Afrikas und hinaus in ferne Galaxien, wie sie modernste Teleskope enthüllen. Eine bildgewaltige Reise durch Geschichten und Wissenschaft. Tickets gibt's über unsere Webseite planetarium-bochum.de.
Es gibt aber noch andere Flüsse, die es dann leider nicht mehr gibt. Den Eridanus gibt es ja noch. Und ich muss wieder auf diesen Petrus Plattfuß zurückkommen, den wir auch in der letzten Folge
hatten. Etwas freundlicher Plantius, genau.
Petrus Plantius.
Der Holländer.
Einen aus Westflandern gestorben in Amsterdam. Theologe, Astronom und Kartograf, Calvinist. Und der war auch so ein typischer Universalgelehrter seiner Zeit, hat Weltkarten gemalt und hat sich eben auch intensiv mit der Himmelskartografie beschäftigt und hat da auch versucht, sowas wie den Hahn und die Biene und sowas einzuführen, was sich nicht durchgesetzt hat. Aber die Giraffe geht noch auf ihn zurück. Und dann eben zwei Flüsse, den Jordan und den Tigris. Und beide sind vom Himmel verschwunden. Aber das Sternbild Tigris finde ich sehr interessant. Für die Astronomiezeitschrift, für die ich schreibe, da gibt es immer bei uns eine Rubrik, dass immer man sich ein bestimmtes Sternbild vornimmt. Das macht die Beobachterin Anne Keller, die da extrem erfahren ist. Und immer so Beobachtungstipps gibt's. Und die hat sich jetzt in zwei Ausgaben des Heftes mal mit dem Fluss Tigris befasst. Das entspringt quasi beim Herbstviereck beim Pegasus und fließt dann in östlicher Richtung, überquert dabei das Sommerdreieck. Ist ja auch kein offizielles Sternbild, haben wir ja gesagt, ein Asterismus. So fließt dann so oberhalb des, also zwischen Schwan und Adler, so irgendwie da beim Pfeil etwa dann da durch und geht dann so in Richtung Schlangenträger auch wieder weg und ist eben, weil es die dichte Milchstraße durchquert, auch sehr reich an Sternhaufen und dergleichen. Also wenn man diesem Sternbild Tigris am Sommerhimmel folgt, kommt man zu sehr interessanten Beobachtungsobjekten.
Das war aber wahrscheinlich auch ein bisschen groß und außerdem in einer Gegend, wo es doch schon klassische Sternbilder gab. Oder warum ist das, hat sich das nicht durchgesetzt?
Ja, da war der Himmel eigentlich schon ganz, der Himmel war da eigentlich schon ganz gut voll. Und insofern ist das alles wieder dann verschütt gegangen. Und der Himmel, wie wir ihn heute kennen, lässt ja keine Lücken.
Und man kann aber ein bisschen verstehen, warum die IAU von 1922 bis 1930 gebraucht hat, bis es dann veröffentlicht war, um das alles mit Grenzen und was nehme ich nicht auszusortieren.
Das ist das eigentliche Problem, dass man nicht weiß, wo ist das eine Sternbild zu Ende, wo fängt das andere an, dass das wirklich so wie Landesgrenzen dann gemacht wurde. Aber diese Art, den Himmel sich nach Sternbildern zu sortieren, um sich daran zu orientieren, Jahreszeiten abzulesen oder da Sagengestalten zu erkennen, wie immer das geschichtlich zu erklären ist, das ist ja nicht die einzige Art, den Himmel zu betrachten. Du erwähntest eingangs eine, den dunklen Sternbildhimmel, dunkle Sternbilder. Klär mich auf.
Eine ganz, ganz andere Art, den Himmel zu sehen. Und wir waren ja bisher wirklich sehr stark in einer vorderasiatischen oder Mittelmeerkultur und dann bei den technischen Geräten, bei Gelehrten, europäischen Gelehrten des 17. und sogar noch 18. Jahrhunderts. Man kann es auch ganz anders sehen. Und man kann am Himmel anderes wichtig nehmen. Es ist für uns total selbstverständlich, dass wir mit Sternbildern und wenn wir zum Himmel gucken, natürlich die Muster von hellen Sternen miteinander verbinden. Und das kann man auf unterschiedliche Art und Weise machen. Aber wer sieht schon von uns aus die Milchstraße so hell, dass man in der Milchstraße erkennen kann, dass die nicht überall gleich hell ist, sondern dass die dunkle Bänder hat, Filamente, Wolken, die auch ziemlich rundlich aussehen können, die dunkel sind. Da wissen wir heute, das sind Gas- und Staubwolken, die uns die Sicht auf die Sterne dahinter einfach nehmen. Aber die sind für uns nicht prominent. Was zum Beispiel auch daran liegt, dass wir natürlich Lichtverschmutzung, klar, viele Wolken, klar, aber die Milchstraße ist auf der Nordhalbkugel insgesamt auch weniger hell. Und deswegen gibt es, weil auf der Südhalbkugel das Zentrum der Milchstraße einfach höher steht. Ja. Und deswegen gibt es in Südhalbkugelkulturen, Australien, Südamerika, auch Südafrika, definierte Sternbilder, die sich aus den Dunkelwolken zusammensetzen. Die darf ich dann eigentlich gar nicht mehr Sternbilder nennen. Sondern das sind Figuren, die sich als Dunkelheit vor dem hellen Licht, die auch diffusen Licht der Milchstraße ergeben.
Ich kann es einfach auch nur bestätigen, die Male, die ich auf der Südhalbkugel zum Sterne gucken sein durfte, war ich sehr beeindruckt, wie hell die Milchstraße da ist, wenn man an einem dunklen Standort ist. Und zu den Astromythen, die es ja so gibt, die ich aber aus eigenem Erleben bestätigen kann, gehört, dass die Milchstraße zum Beispiel von einem dunklen Standort in Namibia aus wirklich sogar Schatten wirft. Das Zentrum der Milchstraße ist hell genug.
Ja.
Das hätte ich nie für möglich gehalten. Und diese Dunkelgebiete fallen dann auf. Ich habe auch mal einfach mit einem Fernglas die Milchstraße entlang geguckt. Da siehst du ja noch sehr viel mehr davon. Ja, das war für mich ein neues Himmelserlebnis, diese Dunkelgebiete in der Milchstraße mit dem Fernglas mal entlang zu spazieren. Die haben ja da noch irgendwie jetzt so Namen wie Dunkelzigarre oder natürlich gibt es auf der Südhalbkugel in der Nähe des Kreuzes Südens den berühmten Kohlensack. Ja. Das sind ja so Sachen, die fallen da wirklich auf. Und es ist ja überhaupt nicht abwegig, dass Kulturen der Südhalbkugel das auch aufgenommen haben. Ich weiß nicht, wie das bei den Australiern ist, ob die Aborigines das auch hatten.
Also aber bei den Aborigines, das ist fast die bekannteste dieser Figuren. Ich weiß nicht, ob alle Aborigines-Völker das ganz gleich hatten, aber da ist die Rede vom Emu am Himmel.
Der Emu.
Der Emu. Und der zieht sich praktisch durch die ganze Milchstraße. Das ist ein riesengroßes Geschöpf, das sich von Himmels Nordhalbkugel fast Adler bis über das Kreuz des Südens hinweg ganz, ganz weit nach Süden zieht. Und das ist eine Figur, die man sich, wenn man das Glück hat, ich habe das in Chile gesehen bei den großen Sternwarten, wo ich früher öfter beobachten war, die man sich wirklich ein bisschen vorstellen kann. Die Südamerikaner, Inkas, haben es noch viel detailreicher gemacht. Da ist der Kohlensack, der angesprochene schon, wirklich ganz auffällige, rundliche Dunkelwolke, zum Beispiel eine Kröte.
Mhm.
Und bekannt in Richtung Zentrum der Milchstraße ist dann zum Beispiel ein Lama und sogar ein kleines Lama, ein Lama-Junges, das an seiner Mutter vielleicht gerade Milch trinkt.
Mhm.
Das also so ein bisschen darunter liegt. Und eine Schlange und zwei Hühnervögel und diverse dunkle Strukturen, die da als wichtige eigene Figuren gesehen wurden.
Also die Inka und die Maya hatten entsprechende Vorstellungen auch von Dunkelgebieten, ebenso wie sie ja sich kalendarisch mit Planeten wie Venus oder auch den Plejaden als Asterismus beschäftigt haben. Was ist mit afrikanischen Völkern, den Zahn zum Beispiel?
Ja, da weiß man auch, dass die zum Beispiel im Kreuz des Südens auch wieder bestimmt unterschiedliche Überlieferungen, aber im Kreuz des Südens gelegentlich die alte Tasche der Nacht gesehen haben.
Alte Tasche der Nacht, wunderschön. Das sind ja auch Bezeichnungen.
Kohlensack.
Im Kohlensack, ja, ja.
Also
wo es schade ist, dass man, das ist ja viel schöner als Kohlensack.
Ja, Kreuz des Südens ist direkt daneben. Da hatten sie natürlich aus den Sternen auch was gemacht. Aber der Kohlensack, diese rundliche Dunkelwolke, war dann die alte Tasche der Nacht. Die haben das kombiniert durchaus. Löwen, Giraffen, aber eben als Sternmuster, aber eben auch die Dunkelwolken.
Ich empfehle noch einmal dieses kostenlose, also zumindest für Desktop-PCs kostenlose Programm Stellarium, stellarium.org, wo man unter den Einstellungen Himmel- und Anzeigeoptionsfenster sich nicht nur unsere westliche Kultur und die übrigens auch in mehreren Varianten, da gab es ja auch immer wieder mal Vorschläge, das zu verbessern oder zu vereinheitlichen oder die Figurenlinien anders zu ziehen, sondern man kann sich eben auch jede Menge andere Kulturen und je nach Version werden das immer mehr aufrufen, die chinesischen Sternbilder und eben auch von nord- und südamerikanischen Völkern und afrikanischen. Es gibt australischen. Es gibt so viele Vorstellungen, die die Menschheit im Laufe der Jahrtausende vom Sternenhimmel entwickelt hat. Und das Schöne ist, wir können sie uns per Mausklick dann auch auf den Computer holen und aufrufen und mal schauen, was sieht denn unsere Fantasie, wenn wir das ein- und ausblenden. Wir können die Sterne ja auch bei dir im Planetarium, Susanne, können wir ja auch mit und ohne die Begrenzungslinien, genau, oder mit und ohne die Verbindungslinien schauen und mal die eigene Fantasie schweifen lassen.
Ja, und das auch wenn wir wissen, dass die Sternbilder, oder vielleicht gerade weil wir wissen, dass die Sternbilder was Kulturabhängiges, Menschengemachtes sind, dass wir in einen tiefen Raum schauen, wo die Sterne ganz unterschiedlich weit, obwohl sie am Himmel scheinbar nah zusammenstehen, voneinander entfernt sein können. Trotzdem ist dieses uns den Himmel vertraut machen durch die Sternbilder, durch die Geschichten, die wir über den Himmel erzählen, das ist eine Zugangsweise, die auch in heutiger Zeit eine ist, die uns dem Himmel einfach näher bringt und die gleichzeitig eine Reise in die, ja, in die Kulturgeschichte der Menschheit ist.
Auf jeden Fall an den Himmel gemaltes, in unseren Gedanken gemaltes Muster, das in Wirklichkeit so 3D ist, wie es 3D-iger nicht mehr
genau
vorstellbar ist, wie tief es hinter diesen Fenstern quasi ins Weltall geht. Ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, das anregt und deswegen haben wir ihm eine Doppelfolge gewidmet und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt an diesem Thema Sternbilder und verlorene, verschollene Sternbilder und Sternbildkulturen aller Art. Und jetzt ist es Zeit, wieder hinter die Schlagzeilen zu blicken.
Hinter der Schlagzeile. Schall und Rauch oder Sternenstaub.
Ja, Susanne, der Blick hinter die Schlagzeilen führt uns diesmal gar nicht so furchtbar weit weg, sondern nur so roundabout 700, 800 Millionen Kilometer, nämlich zum Planeten Jupiter, dem haben wir ja auch schon
genau.
Podcast-Folgen immer wieder gewidmet. Da gibt es ja auch viel drüber zu sagen. Und jetzt las ich aber, dass der Jupiter in den Anfängen des Sonnensystems, das Sonnensystem hat sich ja so vor 4,7 Milliarden Jahren ja, ungefähr.
4,5,
je nachdem. Hat auch ein bisschen genau. gedauert, hat ja. ein oder andere ja. Millionen Jährchen. Aber als es dann soweit war, muss der Jupiter deutlich größer gewesen sein. Das wusste man, glaube ich, vorher auch schon. Aber jetzt gibt es eine relativ konkrete Zahl. Der wäre also doppelt so groß gewesen.
Ja, also zu einem gewissen Zeitpunkt seiner Bildung. Er war sicher etwas früher auch noch wesentlich größer. Der Jupiter, der größte der Planeten, ist entstanden. Da gibt es eine ganz gute Vorstellung, die beiden Astronomen, US-amerikanische Astronomen aus Kalifornien und Michigan, deren Studie hier den Weg in die Schlagzeilen gefunden hat, unter dem Titel Jupiter war früher doppelt so groß. Die haben diese Simulationen verfeinert und sich genauer angeguckt. Insbesondere dadurch, dass sie sich die Bahnen von inneren Jupitermonden, der Jupiter hat ganz viele Monde, 95, die man kennt, wahrscheinlich sind es in Wirklichkeit noch mehr. Aber wenn man sich die Bahnen von einigen Monden heute anguckt, dann kann man daraus Rückschlüsse tatsächlich auf die Ursprünge ziehen. Und ja, da haben die simuliert und haben gesagt, okay, als die Jupiterbildung so knapp 4 Millionen Jahre, 3,8 Millionen Jahre fortgeschritten war, da war er doppelt so groß wie heute. Er hat sich halt in einer Scheibe aus Gas und Staub gebildet, wie alle anderen Planeten auch. Und zwar an einer Stelle, wo er erstmal einen festen Kern von ungefähr der zehnfachen Masse der Erde gekriegt hat.
Mhm.
Da konnte Wasser, das gar nicht so selten ist in dieser protoplanetaren Scheibe, auskondensieren, als Eis dazu beitragen. Die wurde ziemlich groß, dieser Kern. Groß genug, dass er mit seiner Schwerkraft dann Gas aus der Scheibe an sich binden konnte. Und deswegen besteht der Jupiter heute überwiegend aus Gas. Und das war natürlich eine große Gaswolke. Fast so wie ein Sonnensystem im Kleinen, das sich an dieser Stelle in der Scheibe gebildet hat. Später entstanden da dann auch die Monde.
Es fehlt ja nicht so wahnsinnig viel, dann wäre es vielleicht sogar ein kleiner Stern geworden.
Ja, da ja, fehlt doch ein bisschen Faktor mehr. Faktor 80 oder so.
Faktor 80, okay, nehme ich zurück.
aber klar, also für einen Stern hat es nie gereicht, aber die kleinsten Sterne sind viel kompakter als der Jupiter und deswegen kaum größer als der Jupiter.
Okay, größer, ja.
Wenn auch massereicher. Aber ja, der Jupiter hat sich dann natürlich zusammengezogen, war mal in dieser Phase seiner Entwicklung doppelt so groß wie heute, hat sich dann aber weiter zusammengezogen und tut das in gewisser Weise auch heute noch.
Also er hatte also nicht mehr Masse. Ich meine, ich glaube, der Jupiter ist mehr als 2,5 mal so schwer wie alle 7 anderen Planeten zusammen.
Mhm. Nee, der hatte nicht unbedingt mehr Masse, also vielleicht ein bisschen mehr, aber da hat sich ja in der Scheibe haben sich ja dann auch noch die Monde gebildet. Der Punkt war, dass er das doppelte Volumen hatte vor allen Dingen.
Da war aber eben auch noch viel Luft zum Komprimieren, also viel, viel Gas, genau. Was sich zusammenziehen konnte unter seinem eigenen Gewicht. Ja. Und du sagst, das macht er noch heute.
Das macht er im Grunde noch heute. Er ist
kann man ja auch messen.
Kann man messen, weil er im Infraroten, also Wärmestrahlung, mehr von sich gibt, als er von der Sonne kriegt. Das heißt, da ist noch ein bisschen Kontraktion tatsächlich vorhanden. Man sieht jetzt nicht, dass der irgendwie in 100 oder 1000 Jahren seine Größe ändert.
Nö.
Aber ein bisschen macht er das tatsächlich auch heute noch.
Und unser Fazit, also...
Und man kann ihn inzwischen auch wieder am Morgenhimmel sehen. Schaut
ja,
mal hin.
Auf jeden Fall. Hatte ja im August eine enge Begegnung mit Venus. Und während die Venus jetzt sich der Sonne annähert, wird Jupiter immer besser zu sehen im Stern mit Zwillinge. Und im Januar steht er dann in Opposition und scheint die ganze Nacht. So, aber unser Fazit zu dieser Schlagzeile, nichts Neues neben der Sonne?
Nichts grundsätzlich Neues, verfeinert aber die bestehenden Ideen.
Aber Jupiter ist trotzdem natürlich immer ein spannendes Thema. Und wenn ihr spannende Themen habt für uns, immer her damit. Wir machen dann gern mal eine Folge dieses Podcasts drüber. Und wenn der euch gefällt, freuen wir uns natürlich über ein Like und eure Weiterempfehlung auf den Kanälen eurer Wahl. Wir hören uns hoffentlich wieder. Wir sagen, habt Spaß am Beobachten. Vielen Dank und tschüss. Tschüss.
Gemeinsam durch die Galaxis. Eine Produktion des Planetariums Bochum. Ton und Schnitt Johannes Kraas. Redaktion und Projektleitung Friederike Gerwe. Artwork Maike Weißner.